Vis-à-vis.
Yadigar Azizi. Seit einiger Zeit gibt es immer mehr sogenannte immersive Ausstellungen. Durch Projektoren werden ganze Räume mit den Bildern bekannter Künstlerinnen und Künstler gestaltet. Riesige Flächen, mit denen man Kunst anders erleben, in sie eintauchen kann. Schaut man sich ihr Werk an, neu ist das nicht. Waren Sie der Vorreiter sogenannter 360-Grad-Ausstellungen?
Das kann ich auf alle Fälle nicht sagen, weil das Panorama ist ja entwickelt worden im 19. Jahrhundert und die Geschichte, das würde den Rahmen jetzt sprengen. Nein, ich glaube, ich habe es wiederentdeckt, ja, und das war in den 90er Jahren in einer Ausstellung in Bonn. Ich habe mich immer mit Anamorphosen, mit Illusionsmalerei beschäftigt, seit Kindheit an hat mich das immer begeistert und habe dann durch diese Ausstellung, wo ich dann das ganze Ausstellungsdesign gemacht habe und dann wirklich das erste Panorama auch selber gemalt habe, Rom 312, ein Panorama aus dem 19. Jahrhundert, dann habe ich gesagt, eigentlich ist das ein Phänomen dieser Zeit. Und das, was mir daran so gefallen hat, aber es war erstmal ein Bauchgefühl, ist, man tritt in ein Bild ein und hat die Zeit, die man sich nimmt, dieses Bild auf sich wirken zu lassen. Und da man eintritt, ist man umringt von einem Bild. Ich habe damals schon gesagt, in einer Zeit, wo wir mit Bildern überschwemmt werden, haben wir eine Möglichkeit, sich mit einem Bild mal und es geht wirklich so weit, jetzt nach 20 Jahren kann ich das sagen, sich stundenlang mit einem Bild zu beschäftigen. Das ist eigentlich fast nicht mehr möglich. Ja? Und es hat dann auch geklappt, das ist eine lange Geschichte. Und dass wir jetzt hier sitzen, nach 25 Jahren, eigentlich muss ich sogar 30 Jahre sagen, die ersten Panoramen waren ja 95, die wirklich dann auch öffentlich gesehen wurden. Und aus dieser Erfahrung heraus sage ich, ich habe es nicht erfunden, aber ich glaube, ich habe das Panorama wieder öffentlich begehbar gemacht oder ins Interesse der Öffentlichkeit gebracht. Und ich glaube nach wie vor, dass es eben etwas ist, was auch eine Zukunft hat. Und ich würde heute sagen, also mal in Frage stellen, ob die Künstler der Zeit, wo jetzt einfach die Lizenzen ja ausgelaufen sind, wo jeder jetzt diese Bilder nehmen kann und sie groß projizieren kann, ob die wirklich glücklich darüber wären, wenn mit diesen Bildern so umgegangen wird. Ich kann ja immer noch sagen, ich plane ja diese Vergrößerung und was ich nicht machen werde in meinem ganzen Leben, ich werde keine Bewegung in die Bilder reinbringen. Viele sagen, da müsste sich alles bewegen, sage ich, nein. Es ist ein Bild, was ganz, ganz ruhig da ist und was eine Geschichte erzählt. Ja? Es ist manchmal mehr das Atmosphärische, was mich interessiert, manchmal ist es das Inhaltliche. Also ich habe mich auch auf den Weg gemacht, die Panoramen in ihrer Themenbreite auch zu behandeln. Ja? Ich mache Themen, die es so, glaube ich, noch nie gegeben hat. Ja? Aber das ist der Versuch, das Panorama auch als Kunstform wieder zu etablieren. Und das ist nicht einfach, weil die Öffentlichkeit, die Fachöffentlichkeit hat das erstmal schmunzelnd betrachtet. Aber jetzt, glaube ich, sieht man das anders.
Sie bezeichnen sich als Geschichtenerzähler. Brauchen Sie dafür einfach mehr Raum als andere Künstler? Wie ist es zu diesen großflächigen Darstellungen gekommen?
Das ist erstmal eine Faszination. Ich glaube nicht, dass Christo, als er die ersten Gabeln verpackt hat, dass er wusste, dass er irgendwann den Reichstag einpackt. Ja? Ich glaube, wenn man auch die Vita von Künstlern betrachtet, egal Schriftsteller, Musiker, Maler, man wird geführt auch durch seine eigene Arbeit. Das ist nicht so, dass man alles schon im Kopf hat. Aber in dem Augenblick, wo ich gemerkt habe, was das Panorama für eine Wirkung hat, eine immersive, damals gab es das Wort immersiv noch gar nicht, ja, in den 90er Jahren. Und ich bin ja also erstmal sehr fachlich dran gegangen. Ich habe gesagt, Berlin ist die größte Baustelle der Welt, aber keiner weiß, was gebaut wird. Ja? Und ich habe gesagt, wenn wir jetzt große Bilder machen, wo man, und das muss man ja hier sagen, in den Bildern hat man, da sieht man kein Bild, sondern man hat eine 3D-Wirkung. Ja? Man steht in den Zylinder und denkt wirklich, man ist mittendrin. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt in Berlin 4 Rotunden aufbaue, wo man die Zukunft Berlins im Maßstab 1:1 sieht, dann wissen die Bürger wenigstens, was da passiert. Die Leute sind rausgegangen und haben mit Fingern in die Luft gezeigt und haben gesagt, das wird hier gebaut und hatten danach auch eine Meinung über die Architektur. Ja? Und da ich auch von der Architektur komme, weiß ich, was das bedeutet, im Vorfeld so klar den Bürgern zu sagen, was man eigentlich vorhat. Und dann fängt man an, auf einmal in das Thema reinzugehen und dann wird man eigentlich vom Thema geschubst. Das ist nicht so, dass man den Weg vor sich schon sieht. Und mit jedem Projekt, was man macht, kristallisiert sich etwas in einem. Und das war bei mir genauso, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich ein Thema, was mir sehr, sehr liegt. Ja? Und dann fing ich an, Sie müssen sich vorstellen, als die ersten Panoramen dann wirklich so einen Zuschauerstrom auch entwickelt haben, habe ich gesagt, ich muss mich jetzt mal 3 Monate in Klausur begeben und habe dann mal an die Wand alles aufgeschrieben und hingehangen, was mir so durch den Kopf geht, welche Themen. Das waren, glaube ich, 30 Themen, von denen jetzt, glaube ich, fast 10 schon umgesetzt sind. Ich habe gemerkt, ich werde nicht so lange leben, dass ich all diese Themen sozusagen bearbeiten kann. Aber es ist ein ganz fantastisches Medium, ja. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, dieses Panorama der Vergangenheit wirklich in die neue Zeit zu bringen. Und diese stillen Bilder, glaube ich, sind ein ganz guter Beitrag in dieser Bilderflug dieser Zeit. Deswegen werde ich wohl weitermachen, wenn man mir das erlaubt.
In Berlin kann man sich gerade das Pergamon-Panorama anschauen und eins über die Darstellung des Todesstreifens der Berliner Mauer. Sind historische Stoffe Ihre Inspiration?
Es gibt 4 große Themen. Wenn ich jetzt mal alle Themen, wir haben jetzt 16 Bilder schon gemacht, 4 sind in Arbeit. Wenn man die nebeneinander stellen würde, würde man den Zusammenhang sehen. Also wenn ich jetzt sage, es gibt zwischen Rom 312 und Luther gibt es eine enge Verbindung. Das wird jetzt in Konstanz gezeigt, da wird sich das 16. Konzil zeigen. Wenn ich alle Bilder zusammenhängen würde, dann würde man auf einmal den Zusammenhang sehen. Da ist ein Naturpanorama genauso in diesem Modus drin wie eine Stadtvedute. Die Stadtveduten oder Stadtansichten sind nicht dazu da, damit ich Archäologie dort betreibe, sondern ich will die Kulturgeschichte der Menschheit in verschiedenen Stadtansichten erklären. Wenn man die schon entstanden sind, hintereinander weghängt, hat man auf einmal einen anderen Blick auf die Kulturgeschichte der Menschheit. Wenn ich über die Natur nachdenke, gehe ich nicht unbedingt jetzt davon aus, dass ich jetzt die Zerstörung zeige, sondern ich versuche mit dem Medium Panorama einen anderen Zugang zu dieser Natur zu bringen. Die Natur ist immer der Chef. Ja, ich kann da kaum das Wasser halten. Aber ich kann einen kleinen anderen subjektiven Blick auf die Natur setzen. Und Alexander Humboldt hat ja gesagt, der Künstler ist der Einzige, der das Zauberbild der Natur entwickeln kann. Der Wissenschaftler bleibt an der Wissenschaft und an der Exaktheit. Aber ich kann ja auch, wenn wir uns Caspar David Friedrich angucken, man kann einen anderen Blick drauf versuchen, einen subjektiven Blick. Und dann gibt es die zeitgenössischen Bilder, also die wirklich auch sehr politischen Bilder, wo man nochmal einen anderen Blick drauf haben kann. Ja? Alles ist ein subjektiver Blick. Und wenn man mir jetzt sagt, was hält das alles zusammen, sage ich, naja, es ist das Werden und Vergehen dieser Welt. Was für eine Rolle spielen wir in dieser Welt? Und da geht es um Gefühle, es geht auch um Wahrnehmung. Also ich fange jetzt an mit einer neuen Serie von Panoram, weil ich kann auch über Wahrnehmung nachdenken. Also das eine ist jetzt wirklich, was jetzt gerade in Leipzig läuft, das nennt sich die Kathedrale von Monet. Viele denken jetzt, mache ich ein Monet? Nein, ich nehme nur Monet zum Anlass, über Malen nachzudenken, weil ich, seit ich Kind bin, zeichne ich und male ich. Diese Bilder hat noch nie jemand gesehen. Ja, weil Malen für mich nicht in erster Linie etwas ist, was sofort öffentlich werden soll, sondern das ist fast eine Meditation für mich. Aber jetzt habe ich gesagt, jetzt bin ich in einem Alter, wo ich das auch mal zeigen kann. Und diese Ausstellung redet eigentlich nur über Malerei. Und der Impressionismus hat die Malerei befreit. Also was wir jetzt an Malerei haben, muss ich sagen, hat sich so emanzipiert, die Malerei, dass es eigentlich wieder zu den Menschen zurückgehen muss. Das jetzt zu erklären, müsste ich jetzt wieder eine halbe Stunde reden. Und ich habe ein Warum. Es kommen Angebote, könntest du nicht für unsere Stadt das machen, das machen? Sag ich, nein, das interessiert mich nicht. Das Leben ist halt nur begrenzt. Ich habe die Möglichkeit, mit einem tollen Team hinter mir, die Dinge, die mich interessieren, zu machen. Und solange die Menschen kommen und sagen, das wollen wir uns angucken, solange darf ich weiterarbeiten.
Sie arbeiten an 4 Bildern gerade. Ja. Woran arbeiten Sie? Und vor allen Dingen, was mich auch interessiert, ist, wie entstehen denn diese großen Bilder? Digital oder zeichnerisch? Oder?
Es ist ein sehr komplexes Gebilde, aber das fängt mit Zeichnen an. Malerei ist da drin. Für mich sind das, Fotografie war schon immer dabei, aber es ist kein Foto. Ja? Es sieht aus wie ein Foto, aber das sind Tausende von Schichten, die dazu führen. Ja? Und jetzt kommt die 3D-Technik, war in dem Augenblick, wo sie da war, haben wir sie benutzt. Aber ich habe früher die Sachen konstruiert. Ich kann alles auch manuell zeichnen. Aber wenn ich das wie im 19. Jahrhundert gemacht hätte, wäre ich vielleicht zu 3 Bildern gekommen. Und alles das, was ich mache, ist technisch, also alle Techniken, die dazu führen, werden benutzt. Aber es ist ein Konzept. Und wenn Sie das Panorama jetzt mit der Technik machen würden, würden andere Panoramen entstehen. Ja? Und ich denke, das ist der Punkt. Und die Frage, wie es passiert, Da müssen Sie sich ein Jahr mal hier hinsetzen und dann sehen Sie es. Das kann man nicht wirklich erklären. Wir machen ja auch Filme, Making-of, aber es ist schwer zu erklären. Ja? Wissen Sie, mit was ich das vergleiche? Eigentlich mit der Erstellung eines Films. Das ist sehr, sehr vielschichtig. Ja? Und wenn Sie das Drehbuch angucken, die Skizzen des Regisseurs, was der Ideen hat, das Storyboard, was dann entsteht, das sind so viele Dinge, die dazu führen, dass das Bild so wird und nicht anders. Ja? Also für mich ist das Malerei mit neuen Mitteln.
Aber woran arbeiten Sie?
Ich arbeite, soll ich alles sagen? Vielleicht sage ich nicht alles, aber die Antarktis, das wissen schon viele, das wird nächstes Jahr in Leipzig eröffnet. Dann Ägypten. Und es gibt eins, das kann ich noch nicht sagen, weil es ist noch nicht definiert, aber es hat sich eine Stadt gemeldet, wo ich sehr, sehr gerne das Bild machen würde. Aber wir sind jetzt erstmal in den Verhandlungen. Da geht es immer auch um, wie finanziert die Stadt das, weil das größte Engagement ist ja, so ein großes Gebäude zu bauen. Ja, das gibt es halt nur noch selten, Gasometer gibt es kaum noch. Und das, was mir sehr am Herzen liegt, was der Kathedrale von Monet ähnlich ist, ist die Romantik. Da habe ich das Konzept, habe ich jetzt fertig, aber da nehme ich mir jetzt 2-3 Jahre Zeit. Und das wird wieder ein gemaltes Bild, das wird wirklich klassisch gemalt, weil die Romantik für mich jetzt ein Thema jetzt in dem Alter ist. Ich verstehe die Romantik jetzt besser, als ich es als Jugendlicher verstanden habe. Und ich würde gerne ein Bild der Romantik malen. Also natürlich angelehnt an Caspar David Friedrich, an seinem Ansatz, aber das kriege ich so nicht hin, ja, weil Caspar David Friedrich konnte sich kompositorisch auf einen Rahmen beziehen, aber das Rund hat keinen Rahmen. Aber es ist eine große Herausforderung. Und dann könnte ich jetzt sogar 2, 3 noch aufzählen, mache ich aber nicht, weil dann alle fragen, wann passiert es denn? Weil das Konzept ist sehr, sehr früh. Also meine Konzepte, die passieren in meinem Kopf, dann entstehen Skizzen. Da muss ich das dem Team auch vorstellen, ob die die Kraft haben, ob wir die Zeit haben und so weiter. Das ist dann wirklich eine Gemeinschaftsentscheidung. Aber wenn Sie wissen, dass ich dafür bin, dann wissen Sie, der übernimmt ja auch die Verantwortung. Ja, dann ist man schon mal einen Schritt weiter. Aber wenn das Team dann sagt, das kriegen wir nicht hin in der Zeit oder in den Möglichkeiten, die wir haben, dann treten wir auch von der Idee wieder zurück. Ja.
Sie sprechen Ihr Team an. Mit wie vielen Menschen umgeben Sie sich, dass wir solche Projekte entstehen können?
Die Kerngruppe sind so 10, 12 Leute. Das variiert immer ein bisschen. Aber dann, wenn es losgeht, da sind so viele. Also allein das Fotoshootings für diese Stadtveduten. Und wir machen dann Reisen, Filmleute kommen dann dazu und so weiter. Ich habe einen Komponisten, der Erik Barber, der seit 25 Jahren für mich die Musik schreibt. Das muss ja alles dazu zählen, ja, und dann sind dann auch Orchester beteiligt und so weiter. Das ist verrückt, was dann alles so zusammenkommt. Deswegen denke ich, hat das ein bisschen was mit einem Film machen zu tun. Die Dichte, die diese Bilder haben, keiner hat die Notwendigkeit, so ein dichtes Bild zu machen, weil keiner in dieser Welt sozusagen so ein großes Bild aufhängt. Aber da ich so ein großes Bild habe, kann ich natürlich in der Detailhaftigkeit sehr, sehr tief in die Geschichte reingehen. Und es gibt ja viele Menschen, die mehrfach reingehen. Neulich kam eine Frau auf mich zu, wissen Sie, das war im Pergamon, wissen Sie, dass ich schon 10-mal hier war? Ja? Und das ist ja der Punkt.
Ich denke, die Menschen werden von ihrer Kunst umarmt, eben aufgrund der Größe. Vielleicht reagieren sie deswegen so emotional.
Wissen Sie, das ist bestimmt wichtig, dass man umringt wird. Die wenigsten kommen dort auf die Idee, da durchzurennen. Ja? Viele gehen ja in ein Museum und denken, sie müssen sich jedes Bild angucken oder lassen sich durch Führungen was erzählen. Ja? Man kann ja jedes Museum, ich habe mit meinen Jungs, ich habe Samstag immer die aufgeweckt, früh um 8, um 9, nein, ich will schlafen. Ich sage, nein, wir gehen jetzt ins Museum und danach frühstücken wir was Schönes. Ja? Und dann habe ich sie irgendwie immer dazu gekriegt. Und dann, wenn wir im Museum waren, habe ich gesagt, du brauchst hier nur ein Objekt raus, ein Bild, ein Objekt. Du kannst auch die Türklinke oder die Klotür nehmen. Mir ist es völlig egal, was du siehst. Und lass uns darüber reden, warum es dir gefällt. Ja? Du kannst auch was aussuchen, was dir nicht gefällt. Und dann haben wir darüber diskutiert. Und das ist schon etwas, das Heranbringen an dieses Medium-Museum ist nochmal eine Sache, die eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Und jetzt bin ich schon in einem ganz neuen Kapitel über Bildung. Die Frage ist ja, nach 25 Jahren, dass ich selber unterrichtet habe, frage ich mich wirklich, genauso wie an das Museum, frage ich, zu was ist Bildung in dieser Welt? Was ist die neue Ausrichtung von Bildung? Gibt es die eine oder machen wir das noch genauso wie vor 150 Jahren?
Zu Gast im RBB 24 Inforadio vis-à-vis ist der Künstler Yadigar Azizi, in Wien geboren, Aufgewachsen in der DDR als Sohn persischer Eltern. Und nun war es ja gar nicht so klar, dass Sie Künstler werden. Sie hatten ja schon etwas anderes studiert, nämlich Architektur. Und das zweite Studium kam dann eher zufällig dazu. Wollen Sie erzählen, wie es dazu kam?
Ja klar, es ist ja als 18-Jähriger zu entscheiden, was man machen will oder wo man hin will, das wusste ich. Ich habe als Kind schon immer gern gezeichnet, also ich wollte irgend sowas machen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte damals nicht den Mut. Ich hatte so eine Hochachtung vor dem Begriff Künstler, dass ich mich heute noch nicht mal so nenne. Ich würde sagen, ich bin ein Macher. Ob das Kunst ist oder was das ist, weiß ich nicht. Das kann man auch in der Zeit auch gar nicht sagen. Und dann hat meine Schwester Architektur studiert und da habe ich gesehen, die zeichnet ja da auch. Und da habe ich gesagt, da mache ich Architektur. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Ja, das ist wirklich so. Das war sehr, sehr naiv. Aber im Architekturstudium habe ich dann Dinge gelernt, die mir bis heute was nützen. Ich habe dann auch mit Architektur letztlich angefangen, die ersten Jahre. Der Zufall ist eben, DDR, ich war ja Emigrant und dann, als mein Studium vorbei war, hat die Administration gesagt, du hast jetzt einen Monat Zeit, hier rauszugehen. Und dann bin ich nach West-Berlin und wusste überhaupt nicht mit Polizei und dass man sich dort anmelden muss. Also ich war wirklich sehr, sehr naiv. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber es war so. Und dann bin ich eben hin und her gefahren und dann hat mich dann in Helmstedt mal angehalten und gesagt, wer bist du denn und was hast du denn hier in der Hand? So, ich einen persischen Pass, aber da steht doch drin, dass du gar nicht nach Iran darfst. Also völlig schräg, die wussten nicht, was sie mit mir anfangen sollten. Ich bin dann einen Tag dort, das war kein Gefängnis, das war einfach eine Kammer, wo ich dann schlafen musste. Und dann kam ein Richter an und sagte, naja, ich weiß auch nicht, was ich mit Ihnen anfangen soll, gehen Sie mal nach Hannover, wir ziehen jetzt den Pass ein, melden sich dort und die wissen, was sie mit Ihnen zu tun haben. Und die haben gesagt, du musst studieren. Aber ich sage, ich komme doch gerade, was soll ich denn jetzt? Ja, Sie sind Ausländer für uns, Sie können studieren, das können Sie machen, also bewerben Sie irgendwo. Und da habe ich gesagt, du, das ist wohl der Wink mit dem Zaunsfall. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und habe mich an der Hochschule der Künste beworben und bin sofort angenommen worden. Jetzt weiß ich auch, das war eigentlich auch wieder so ein Glücksfall, ja, wenn ich sehe, wie schwer es ist, da anzukommen. Aber irgendwas haben sie in mir gesehen, haben gesagt, der passt ja gut rein. Und dann habe ich eben Malerei studiert und diese Kombination aus Architektur und Malerei ist was, glaube, für mich was besonders. Es ist in der Kunstszene oder wenn man in der Geschichte nachguckt, ist diese Kombination gar nicht so falsch, weil viele Künstler kommen auch aus Architektur oder sind in die Architektur zurückgegangen. All die Renaissance-Maler waren auch Architekten, das waren ja multifunktionale, agierende Künstler. Deswegen fühle ich mich da eigentlich ganz wohl. Ja? Und das Handwerk habe ich schon immer beherrscht, ja? Also auch das Malen und das Zeichnen. Sehr traditionell kann ich eigentlich alles malen, was ich will, ob es dann gut ist oder nicht, aber handwerklich kann ich es. Und das gibt mir eigentlich eine große Freiheit zu agieren. Ja? Und das mache ich dann auch.
Ihr Erfolg als Künstler, wie selbstverständlich ist das für Sie? Was hat dazu beigetragen, dass das bei Ihnen geklappt hat?
Wenn ich das wüsste, ich weiß es nicht. Ich habe ein paar Entscheidungen getroffen in meinem Leben, die auch ihren Sinn hatten. Ja? Aber ich, wie gesagt, ich bin damals sehr, sehr naiv in diese westliche Welt gekommen und habe lange gebraucht, bis ich überhaupt begriffen habe, wie das funktioniert. Und im Studium habe ich gesehen, dass Leute, gerade meine Kommilitonen, dass sie sofort auf der Suche nach Galerien und so wollten in dieses System rein. Und ich habe mir gesagt, malen ist doch erstmal, ich muss erstmal wissen, warum ich male, ja. Und ich habe dann ein, zwei Galerien besucht und habe dort so eine Arroganz auf einmal, so ein junger Student, die haben also sind mit mir umgegangen. Ich habe gesagt, irgendwie, ich verstehe nicht, warum die mit mir so umgehen. So eigentlich wieder, komm, mach erst mal was und dann komm wieder. Ich wollte mich schlau fragen. Und dann war so mein Stolz angegriffen. Ich habe gesagt, nee, ich habe keine Lust, mich so drangsalieren. Also irgendwie so, ich fühlte mich nicht wohl, was natürlich auch jugendlich, was auch Quatsch war. Aber ich habe dann gesagt, nein, ich will einen anderen Weg gehen. Ich habe immer gesagt, ich will mein Herz nicht sofort zum Markt tragen. Ich versuche jetzt Geld zu verdienen, damit ich Geld verdiene. Dann war ja auch die Familie, kam das erste Kind. Ich habe gesagt, ich muss jetzt Geld verdienen, aber das Herz, was in mir pocht, das will ich jetzt noch nicht zu Geld machen. Ja? Und dieser Schieber zwischen Herz und Geld, habe ich gesagt, das muss ich so verschieben, dass irgendwann ich nur noch das Herz habe und meinem Herzen folgen kann und da auch Geld entsteht. Ja? Und dass das jetzt so geklappt hat, da sehr, sehr viele Geschichten. Ich habe sehr viele Menschen getroffen, auch die an mich geglaubt haben. Aber es ist vielleicht auch dieses Selbstverständnis, was ich für mich entwickelt habe. Das hat auch was mit Kindheit zu tun, mit Geliebtwerden, mit Selbstverständnis, mit Wesen. Ich kann das nicht sagen, das kann man nicht sagen. Aber ich bin voller Demut, das muss ich wirklich sagen, wenn ich manchmal früh aufwache. Ich sage, warum ich? Ja. Und es ist nicht so, dass es einfach ist. Es ist nicht so, dass es mir zufliegt. Wenn man jetzt alleine so ein Team zu halten, so ein Team hinter sich zu bündeln oder mit einem sozusagen arbeiten zu lassen, das ist ein ewiger Kampf. Die Pandemiezeit, dass wir überhaupt noch da sind, ist für mich wirklich wieder so ein Wunder. Und ich könnte Ihnen so schreckliche Geschichten erzählen, was mit mir auch passiert ist, ja. Aber die sind eigentlich unwichtig, weil wichtig ist, dass man durch diesen Sumpf gehen muss, ja. Und das gehört eben auch dazu. Aber da braucht man einen inneren roten Faden. Und ich weiß nicht, warum ich den habe. Aber viele sagen, dass ich sehr positiv denke. Und wenn was Schlechtes passiert, dann bin ich nicht nachtragend dem Schlechten, sondern ich sage, ich habe neulich auch hier im Team gesagt, wir müssen uns darum kümmern, was wir haben und nicht das, was wir nicht haben.
Zu Ihrem 70. Geburtstag, was überwiegt da? Das demütige Zurückblicken oder doch eher der Blick in die Zukunft?
Naja, die Demut ist, glaube ich, ich habe früher den Begriff Demut gar nicht begriffen, aber jetzt weiß ich, was ich mit dem anfange. Es ist ja eine Dankbarkeit und man kann es mir glauben oder nicht, es ist wirklich eine Dankbarkeit, dieses Leben gelebt zu haben. Wenn ich heute tot umfalle, war das Leben sensationell, ja, mit all den Auf und Abs. Ich weiß nicht, wenn man geht und in den Spiegel guckt und sagt, das war ganz gut, dass du da warst, was will ich denn mehr in diesem Universum und diesem Glück überhaupt auf dieser Welt zu sein? Das ist ja, da ist ja ein Sechser im Lotto gar nichts dagegen. Und die Zukunft hält mich ja jung. Wenn ich sie jetzt angucke, dann bin ich genauso alt wie sie. Aber wenn ich in den Spiegel gucke, dann bin ich ein bisschen älter. Ja? So, und das ist ja der Punkt. Und ich bin umringt von jungen Menschen. Ja? Und das ist ein traumhaftes Leben. Ich habe ja so eine, ich weiß nicht, ob ich das noch sagen kann, aber ich habe immer gesagt, die 20er waren das Stolpern von einem zum anderen. Die 30er habe ich gefragt, wer bin ich eigentlich? In den 40ern habe ich es beantwortet. Die 50er waren, habe ich es etabliert. Und ab 60 wollte ich zelebrieren. Und ich zelebriere. Ja? Und das ist der Punkt. Es ist ein langer Weg, den man gehen muss. Und wenn da noch ein paar Jahre für mich übrig sind, die werde ich nutzen, solange ich kann.
Zuletzt haben Sie ein Buch veröffentlicht, Zeiten des Zeichnens. Und Videos über das Zeichnen haben Sie ja zuerst während der Corona-Pandemie im ersten Lockdown veröffentlicht. Warum sollten alle Menschen zeichnen?
Ich muss sagen, es geht nicht unbedingt ums Zeichnen. Es geht die Frage nach Bildung. Also was sollen wir machen? Die große Kritik, die ich habe, dass wir in meiner Abschlussvorlesung, als ich mich von der Hochschule verabschiedet habe, habe ich gesagt, was ist eigentlich die Zukunft der Bildung? Ich sage, die Zukunft ist soziale Kompetenz und Persönlichkeitsbildung. Alles in der Fokussierung einer Kernkompetenz liegt überall an. Zeichnen ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass wir unsere Sinne nicht verlieren dürfen. Zeichnen ist ein Handwerk. Wenn ich heute sage, kannst du zeichnen? Ich habe kein Talent. Diese Dogmen abzubauen, ja, und ich habe 25 Jahre unter anderem dieses Jahr auch unterrichtet. Ich habe Leuten, die gesagt haben, wir haben zwei linke Hände, habe ich das Zeichnen beigebracht. Und das, was gerade passiert, ist Wahnsinn. Die Briefe, die ich bekomme, ja, ich habe in der Pandemie den YouTube-Kanal eröffnet und ich habe Lust, dann noch viel, viel mehr zu machen. Ja? Das Buch ist ja der zweite Step in dieser Richtung. Es zu erklären, warum man zeichnen sollte, weil Zeichnen ist nicht etwas, wir können den Begriff Kunst mal streichen. Ich meine das Handwerk, so wie Lesen und Schreiben. Ich sage, Zeichnen ist so wichtig wie Lesen und Schreiben. Das bedeutet, dass wenn wir zeichnen könnten alle, so wie wir schreiben und lesen können, dann hätten wir ein Instrument fürs Leben. Und das will ich beweisen. Ob mir das gelingt, ist nochmal eine andere Frage. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so ist, mit vielen, vielen Menschen. Ich habe bestimmt 3.500 Studenten sind bei mir vorbeigegangen. Ich kriege heute noch Briefe. Und die Briefe, die ich jetzt bekomme durch den YouTube-Kanal und jetzt auch durch das Buch, bestätigt das eigentlich.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Azizi.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.